SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Union hat geklärt, wer aus ihren Reihen nächstes Jahr als Kanzlerkandidat für die Bundestagswahl antritt. Friedrich Merz soll's machen. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Hochwasserlage in unseren östlichen Nachbarländern. Und Boris Pistorius, der Bundesverteidigungsminister, ist im Saarland zu Gast. Eigentlich war es so vereinbart, dass CDU und CSU sich nach den wichtigen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg verständigen, wer als ihr Kanzlerkandidat in den kommenden Bundestagswahlkampf gehen soll. Aber die Wahl in Brandenburg ist erst am Sonntag und trotzdem hat gestern einer der drei bisher als heiß gehandelten Kandidaten, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, den Prozess ins Rollen gebracht. Er hat bekannt gegeben, dass er verzichtet. Da waren es nur noch zwei, Markus Söder von der CSU und Friedrich Merz von der CDU. Und auch da ist die Entscheidung dann ganz schnell gefallen. Vor wenigen Minuten haben die beiden sich gemeinsam bei einer Pressekonferenz geäußert und Markus Söder hat aufgelöst.
Um es kurz zu machen, die K-Frage ist entschieden, Friedrich Merz macht's. Ich bin damit fein und ich unterstütze dies ausdrücklich. Die Hoffnung der Ampel und unserer politischen Wettbewerber, dass sich die Union in der wichtigsten, entscheidendsten Personalfrage in der deutschen Politik zerlegt. Die kann, muss und will ich auch enttäuschen. Wir beide sind uns komplett einig. Wir haben nur ein Ziel, die Ampel abzulösen und Deutschland endlich wieder auf Vordermann zu bringen. Dem muss und wird sich alles Weitere unterordnen.
Soweit Markus Söder von der CSU, der jetzt eben nicht Kanzlerkandidat der Union wird. Friedrich Merz hat ergänzt, wie schnell diese Frage jetzt entschieden worden sei, zeige, wie gut es zurzeit in der Union harmoniere.
Als Markus Söder und ich vor 2,5 Jahren unsere gemeinsame Arbeit begonnen haben, ich als neu gewählter Parteivorsitzender der CDU und dann auch als Vorsitzender der Bundestagsfraktion, Markus Söder schon länger im Amt als Parteivorsitzender der CSU, haben wir uns gegenseitig fest versprochen, dass ich 2021 nicht wiederholen darf, dass wir zu neuer Geschlossenheit finden müssen, dass CDU und CSU wieder besser zusammenarbeiten müssen, als dies vorher der Fall war. Und dieses Versprechen lösen wir mit dem heutigen Tag ein.
Friedrich Merz soll Kanzlerkandidat der Union für den kommenden Bundestagswahlkampf werden. Das haben die beiden Konkurrenten um den Posten Söder und Merz heute bekannt gegeben. Kommen wir zur Hochwasserlage. Die gute Nachricht ist, die Regenfälle in den Hochwassergebieten in Mittel- und Osteuropa haben erstmal nachgelassen. Die schlechte ist, nach dem tagelangen Dauerregen gibt es noch keine Entwarnung. In Österreich etwa sind nach wie vor Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten. Die Zahl der toten und vermissten Personen steigt weiter an. Und auch in den anderen betroffenen Ländern wird teils weiter mit Erdrutschen und Dammbrüchen gerechnet. Aus Prag berichtet Marianne Allweis.
In den Hochwassergebieten in Tschechien ist die Lage weiter angespannt. An rund 50 Pegelmessstationen gilt immer noch die höchste Alarmstufe, bei der Gefahr für Menschen oder Eigentum besteht. Besonders in Südböhmen, wo es weiter regnet. Dort läuft seit dem Vormittag der Rosenberg-Fischteich über. Er wird auch Südböhmisches Meer genannt und ist das wichtigste Überschwemmungsgebiet der Region. Vorerst müssen keine weiteren Orte evakuiert werden. Die Pegel der Moldau steigen nach wie vor. Sie sollen aber keine kritischen Höhen für die abgesicherte Hauptstadt Prag erreichen. An der Elbe in Usti, an der Grenze zu Sachsen, wird die Scheitelwelle am Abend erwartet. Die mobilen Schutzwände wurden erhöht. Die Behörden erwarten keine größeren Überflutungen. Im Nordosten Tschechiens sind die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur enorm. Mindestens 3 Menschen starben dort. Weitere 8 werden vermisst. Einsatzhelfer sind weiter im Dauereinsatz. Die Regierung gab grünes Licht für die Unterstützung durch bis zu 2000 Soldaten. In der benachbarten Slowakei hat die Scheitelwelle der Donau in der Nacht die Hauptstadt Bratislava erreicht. Der Pegel lag höher als erwartet, aber noch unter dem Rekordwert von 2013. Die Donauufer sind überflutet, mobile Wände schützen die historische Altstadt. In Außenbezirken mussten Menschen ihre Wohnungen verlassen. Der Sachschaden an der Donau und an der March beträgt nach Schätzungen der slowakischen Regierung insgesamt mindestens 20 Millionen Euro.
Ähnlich problematisch stellt sich die Lage in Polen dar. Auch dort ist der Regen erstmal abgeklungen, aber die Lage ist weit entfernt von entspannt, wie Jan Palukat berichtet.
Die Menschen im Südwesten Polens kämpfen derzeit an vielen Stellen gegen die Wassermassen an.
Die ganze Nacht über schleppten Einsatzkräfte, Soldaten und hunderte Einwohner der 45.000 Einwohnerstadt Nissa Sandsäcke, um einen Riss im Damm zu stopfen und eine zweite verheerende Flutwelle aus einem Oder-Nebenfluss zu verhindern. Bislang erfolgreich. Allerdings droht nun ein naher See auszulaufen, weil an einem Deich ein 40 Meter breiter Durchlass entstanden ist. Derweil entsendet das polnische Verteidigungsministerium 1000 Soldaten, um bei der Absicherung der Großstadt Breslau oder Wrocław zu helfen. Dort wird der Scheitelpunkt des Oderhochwassers nun erst in der zweiten Wochenhälfte erwartet. Auch Premier Donald Tusk zeigt sich, medial begleitet, immer wieder in den Krisengebieten. Er reagierte auch auf Vorwürfe, Hilfe komme vielerorts zu spät oder gar nicht.
Wir müssen alle einen Test des Verständnisses und gemeinsamer Geduld bestehen. Die Menschen haben ein Recht darauf, empört zu sein. Nicht immer kommen wir rechtzeitig zu Hilfe. Ich bitte um gegenseitiges Verständnis.
Beunruhigt zeigte sich der polnische Premier über Berichte von Plünderungen im niederschlesischen Kłodzko, Deutsch Glatz, das bereits früh überschwemmt worden war und nun nach Abfluss der Wassermassen ein Bild der Verwüstung bietet. Tusk. Es ist bislang zu 2 Polizeieinsätzen gekommen und es ist nicht ganz klar, ob nicht noch mehr solcher Einsätze nötig sein werden. Ich fahre deswegen heute nach Niederschlesien und werde überprüfen, ob wir die Schutzmaßnahmen für das Hab und Gut der Menschen verstärken müssen. Nach wie vor hoffen Experten, dass Breslau von größeren Überschwemmungen verschont wird, da in den letzten Jahren die Zahl der Rückhaltebecken erhöht wurde. Nach jüngsten Prognosen wird ein Pegelmaximalstand von 6,50 Meter für die Stadt an der Oder erwartet. 1997 bei der verheerenden Flut waren es über 7 Meter. Der Hydrologe Paweł Przygrodzki im polnischen Fernsehen. Die Welle wird ziemlich flach dank der Hochwasserinfrastruktur. Die Rückhaltebecken leisten gigantisch gute Arbeit, denn sie flachen die Welle ab. Aber es gibt auch eine Kehrseite, denn die Welle wird so länger andauern. Deswegen muss man jetzt die Befestigungen gut im Auge behalten. Für Breslau bieten die erwarteten Pegelstände ein Maß an Sicherheit. Aber es besteht über die Zeit die Gefahr, dass die Infrastruktur ermüdet. In der Nähe von Breslau kam es derweil zur Überflutung einer Siedlung, nachdem ein örtliches Wasserkraftwerk offenbar unabgestimmt Wasser in einen Stausee leitete. Solche Pannen aber blieben die Ausnahme. Weiter flussaufwärts bereitet sich derweil die Oderstadt Bzeg, Deutsch Brieg, auf den Scheitelpunkt der Flut vor. Die Stadt liegt auf halbem Weg von Oppeln nach Breslau. Nach wie vor erweisen sich Ortschaften im bergigen Umland und an den Zuflüssen als am verletzlichsten. Unter Wasser steht nun etwa die Kleinstadt Lewin Brzeski, Löwen, bei Brieg. Es gibt keinen Strom und kein Wasser im Ort mit gut 10.000 Einwohnern.
Aus den polnischen Hochwassergebieten hat Jan Palukat berichtet. Gestern am frühen Abend kam eine Hiobsbotschaft für Sachsen-Anhalt, für die Bundesregierung, für die deutsche Wirtschaft. Der IT-Konzern Intel will seine Projekte in Deutschland bis auf Weiteres auf Eis legen. Dazu gehört insbesondere eine geplante Chipfabrik bei Magdeburg. Ganz bitter, denn da geht es um tausende Jobs, mit denen schon fest gerechnet worden war, direkt in der Fabrik und bei möglichen Zulieferern. Und es geht um eine Zukunftstechnologie. Reinhard Spiegelhauer berichtet.
Es war eine Hängepartie, aber das Ende eigentlich absehbar. Intel musste im letzten Quartalsbericht enttäuschende Ergebnisse veröffentlichen. Schon damals war klar, dass es Entlassungen geben würde, auch dass Dividenden erstmal gestrichen werden. Intel-Chef Pat Gelsinger galt vielen Analysten als angezählt. Die Uhr tickt, meinte John Wynn von KeyBank Capital Markets Ende August im Stream des Yahoo-Finanzportals. Immer mehr Investoren fragen sich, ob Pat Gelsinger der richtige Mann ist. Entscheidungen müssen her und aus Investments in Lohnfertigung auszusteigen ist eine Option. Die Pläne in Magdeburg und anderswo in Europa ad acta zu legen. Dabei waren es große Pläne, gefördert auch von der EU, unter dem Eindruck von Lieferengpässen bei Chips im Zuge der Pandemie und des Ukraine-Krieges. Man wolle bis zum Jahr 2030 20% der Weltproduktion nach Europa holen, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor 2 Jahren.
Our goal is to have 20% of the world's microchips production in Europe by 2030. That's twice as much as today in a market that is set to double in the next decade.
Doppelt so viel wie bisher in einem Markt, der in einem Jahrzehnt auf das Doppelte anwachsen werde. Intel sollte ein wichtiger Partner dafür sein. auch für die Software-Schmiede mit Sitz im kalifornischen Santa Clarita damals eine überzeugende Idee. Bei herkömmlichen Computerchips und bei spezialisierten KI-Chips hat Intel die Entwicklung etwas verschlafen. Lohnfertigung sollte ein Weg sein, wieder Geld in die Kassen zu bringen. Und dabei gehe es nicht nur um eine Fabrik in Magdeburg, so Intel-Chef Pat Gelsinger.
This is a holistic investment strategy and it will create a world-class chip ecosystem.
Es geht um eine umfassende Strategie, aus der ein Weltklasse-Chip-Ökosystem entstehen wird, das sich über ganz Europa ausdehnt.
In the EU over the next decade. Along the entire semiconductor value chain.
80 Milliarden werde man in den kommenden Jahren in der EU investieren, und zwar in allen Bereichen der Chipindustrie, vom Design und der Produktion von Chips direkt bei Intel bis zu Foundry Services, also der reinen Produktion von Chips, die andere designt haben. Problem? Das Ganze läuft nicht wie gedacht. Analysten sagen, Intel ist mit den jetzigen Strukturen nicht in der Lage, beides, eigenes Design und Lohnfertigung, effizient zu steuern. Jetzt hat Chef Pat Gelsinger also in einem Blog-Eintrag angekündigt, die beiden Sparten sollten künftig getrennte Strukturen bekommen. Ganz aus dem Foundry-Business auszusteigen, sei für Gelsinger wohl keine Option, so Analyst Win. Aus Gründen.
Pat feels very strongly about the importance of the Foundry business as it relates to kind of national security. So I think they're obviously struggling with it.
Der Intel-Chef sehe es auch als eine Frage der nationalen Sicherheit, Chipproduktion aus Asien in den Westen zu verlagern. So wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Dementsprechend sind die Pläne für eine Fabrik in Magdeburg offiziell auch nicht völlig vom Tisch. Ursprünglich sollten dort 2027 die ersten Chips produziert werden. Jetzt ist die Rede davon, das werde sich wohl um 2 Jahre verzögern. Erstmal wird jedenfalls gestrichen. Jobs, Dividenden und eben auch Investitionen. Dass der Bund und Sachsen-Anhalt trotz heftiger Kritik 10 Milliarden Euro Fördergelder versprochen hatten, um 3000 Arbeitsplätze in die Region Magdeburg zu holen, ist heute nur noch Randnotiz.
Reinhard Spiegelhauer über Intel und die erstmal verschobenen Pläne einer Chipfabrik in Sachsen-Anhalt. Nun sollte das Projekt ja auch mit 10 Milliarden Euro vom Bund gefördert werden. Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger hat sich die Frage gestellt, was wird nun aus dem Geld?
Zunächst mal muss man sagen, das Geld ist noch nicht ausgegeben. Die Bundesregierung hat es zwar zugesagt, eine offizielle Genehmigung für die Subvention von Seiten der EU steht aber noch aus. Formal sind die 10 Milliarden Teil des Klima- und Transformationsfonds. Aber Vorsicht, ganz unabhängig von der Frage, wie es mit dem Intel-Projekt in Magdeburg weitergeht, ob es tatsächlich nur aufgeschoben ist oder am Ende vielleicht doch aufgehoben wird. Der Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds weist Riesenlöcher auf. Für die kommenden 4 Jahre immerhin 36 Milliarden Euro. Also selbst wenn die 10 Milliarden für Intel ausfallen, die bräuchte man erstmal, um andere Projekte aus diesem Fonds zu sichern.
Die vorerst gestoppten Pläne aus der Halbleiterindustrie haben auch den Kanzler eingeholt auf seiner Zentralasienreise. Dort ging es eigentlich um neue Partnerschaften in Sachen Rohstoffe und Migration. Aber auf den letzten Metern grätschte dann doch noch die Nachricht von Intel rein, wie Uli Haug beobachtet hat.
Militärische Ehren in einer riesigen Halle im Präsidentenpalast von Astana. In Kasachstan wurde dem Bundeskanzler der Hof gemacht. Hier bekam er Aufmerksamkeit und Respekt, Dinge, die ihm in Deutschland gerade abgehen. Die Umfragen sind schlecht und auch die Nachricht, die den Kanzler in Astana einholt. Die geplante Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg liegt auf Eis. Der Kanzler telefoniert dazu im Hotel bis spät in die Nacht. Zu Hause diskutiert die Ampel bereits über die Verwendung der jetzt nicht benötigten Subventionen. Der Kanzler bleibt gelassen.
Wir haben Gelder vorgesehen, die auch weiter benötigt werden für unsere Halbleiterprojekte. Und jetzt gibt es keinen Anlass, von einem Tag auf den anderen zu sagen, wie wir damit einzeln umgehen. Wir werden ja die Haushaltsberatung jetzt vorantreiben.
Negative Meldungen aus der Heimat, positive Meldungen in Zentralasien. Beispiel Rohstoffe. Hier wird Kasachstan auch über 2024 hinaus die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt versorgen. Und deutsche Unternehmen investieren in Kasachstan beispielsweise in den Abbau von Lithium. Der Kanzler ist zufrieden.
Hier sind sehr viele sehr praktische Vereinbarungen abgeschlossen worden. Und das ist ein gutes Zeichen für die Verbesserung der ökonomischen Beziehung und politischen Beziehungen zwischen unseren Ländern.
Zu den Wirtschafts- und Energieabkommen kommt ein weiteres Migrationsabkommen. Usbekistan will Fachkräfte vorausbilden und nach Deutschland schicken, beispielsweise im Pflegebereich. Im Gegenzug sollen Menschen, die in Deutschland kein Bleiberecht haben, leichter abgeschoben werden. Mit Usbekistan spielt das angesichts niedriger Zahlen kaum eine Rolle. Das neue Abkommen stellt aber auch die Weichen dafür, dass Deutschland mithilfe Usbekistans Straftäter nach Afghanistan abschieben kann, ohne direkten Kontakt zu den Taliban. Innenministerin Faeser.
Ja, ich beabsichtige auch weiterhin Flüge nach Afghanistan vorzunehmen für schwere Straftäter, um die zurückzuführen. Aber das werden wir dann sehen, mit welchen Ländern das in Kooperation sein wird.
Die 5 zentralasiatischen Staaten sind so groß wie die gesamte EU, bei gerade mal 80 Millionen Einwohnern. Dennoch sind für den Bundeskanzler vertiefte Beziehungen ein strategisches Ziel. Für Deutschland, aber auch die Staaten selbst. Öl, Gas, seltene Erden, es sind vor allem die Rohstoffe, die Zentralasien für Deutschland interessant machen. Die Bundesregierung darf dabei aber auch nicht die teilweise schlechte Menschenrechtslage vergessen.
Es ist 12:15, jetzt weitere Meldungen in Kürze von Sally Charel-Delin.
Deutschland stellt der Ukraine weitere 100 Millionen Euro an Winterhilfe zur Verfügung. Das gab Außenministerin Baerbock bei einem Besuch in der Republik Moldau bekannt. Sie sagte, Russland plane erneut, mit einem Winterkrieg das Leben der Menschen in der Ukraine so furchtbar wie möglich zu machen. Bei den Gesprächen der Außenministerin in Moldau geht es unter anderem auch um die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, die Energieversorgung und um eine laufende Rechtsstaatsreform. Deutsche Medien fordern Zugang zum Gazastreifen. Die öffentlich-rechtlichen und mehrere überregionale private Medienhäuser haben einen offenen Brief an die Regierung von Israel und Ägypten geschickt. Sie weisen darauf hin, dass fast ein Jahr nach Kriegsbeginn keine unabhängige Berichterstattung möglich sei. Der fast absolute Ausschluss internationaler Medien bei einer Krise dieser Tragweite sei beispiellos in der jüngeren Geschichte. Von Israel verlangen die deutschen Medien generell Zugang in das abgeriegelte Palästinensergebiet, von Ägypten Einlass über den Grenzübergang Rafah. Die von der terroristischen Hamas kontrollierten Behörden im Gazastreifen sprechen von 41.000 Kriegsopfern. Auch diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der US-Konzern Meta hat mehrere russische Staatsmedien von seinen Plattformen verbannt. Nach Angaben des Unternehmens ist unter anderem der Nachrichtensender RT betroffen. Am vergangenen Freitag hatte die US-Regierung RT Einmischung in die souveränen Angelegenheiten von Ländern vorgeworfen. Der Staatssender arbeite Hand in Hand mit dem russischen Militär. In der EU ist RT bereits seit Frühjahr 2022 gesperrt. Zu Meta gehören unter anderem Facebook, Instagram und WhatsApp. Beschäftigte des Zweibrücker Kranherstellers Tadano planen für morgen früh einen Autokorso durch Zweibrücken. Nach Angaben der Stadt rechnet die IG Metall mit rund 300 Fahrzeugen. Der Korso werde über die Dinglerstraße, Saarlandstraße und die Europaallee zum Tadano-Werk im Stadtteil Wallerscheid führen. Hintergrund ist die geplante Werksschließung des Zweibrücker Tadano-Werks. Die Schlichtung hat gestern begonnen und soll morgen fortgesetzt werden. An der Universität des Saarlandes findet heute und morgen einer der wichtigsten Kongresse zu IT-Sicherheit und digitaler Forensik statt. Nach Angaben der veranstaltenden Professoren Brodowski und Sorge geht es thematisch um die jüngsten IT-Sicherheitsvorfälle. Der Saarbrücker Kongress decke in Vorträgen und Workshops die komplette Bandbreite vom IT-Sicherheitsmanagement bis hin zur Strafverfolgung ab. Die Veranstaltung fand bereits 12-mal an unterschiedlichen Orten statt.
Es war offenbar ganz schön schwierig für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, jetzt nach der Europawahl ihr Team von Kommissarinnen und Kommissaren für die kommenden 5 Jahre zusammenzustellen. Ihr Ziel war ja Frauen und Männer zu je 50%. Aber viele Mitgliedstaaten haben da nicht mitgemacht. Sie wollten partout keine Frau entsenden. Heute Vormittag hat von der Leyen ihr Personaltableau vorgestellt. Das mit der 50-50-Besetzung hat nicht geklappt. Einzelheiten von Helga Schmidt.
Ein Missverständnis wollte Ursula von der Leyen gleich zu Beginn ausräumen, bevor es losgeht mit der Arbeit der neuen Kommission. Das Missverständnis, dass die EU-Kommissare in Brüssel die Interessen ihrer Länder vertreten. Woher sie kommen, welche Regierungen sie geschickt haben, was ihre Heimatländer vielleicht von ihrem Mann oder ihrer Frau in Brüssel erwarten, das alles soll mit dem Start der neuen Kommission nicht mehr gelten, sondern einem gemeinsamen Ziel untergeordnet werden.
So, the key message is that wherever we come from, whatever our job title, we must all work together.
Das einzige Interesse ist das europäische Interesse, fügte die alte und neue Kommissionspräsidentin hinzu. Tatsächlich wurde dann aber schnell deutlich, dass bei der Verteilung der Kommissionsämter die Interessen der Mitgliedsländer schon eine Rolle gespielt haben. Für den EU-Haushalt zum Beispiel wird künftig ein polnischer Politiker zuständig sein, Piotr Serafin. Das wird man in Warschau wohlwollend zur Kenntnis nehmen, denn Polen ist eines der größten Empfängerländer von EU-Fördergeldern. Oder die Migrationspolitik. Um sie kümmert sich künftig der Österreicher Magnus Brunner. Und aus Österreich kommen seit längerem laute Forderungen nach einer schärferen Begrenzung der Aufnahme von Flüchtlingen. Auch in Wien dürfte man zufrieden sein mit der Verteilung der Posten. Von der Leyen machte auch deutlich, dass die neue Kommission neue Herausforderungen schultern muss. Sie erinnerte an die größte Herausforderung ihrer ersten Kommission im Jahr 2019.
Last time the topic of global warming was absolutely top.
Die Erderwärmung war damals das absolute Top-Thema. Von der Leyen gestand zu, dass sich an der Krisenlage eigentlich nichts geändert hat. Die aktuellen Überflutungen seien ein Beleg. Aber jetzt im Jahr 2024 kommen als Hauptaufgaben der Kommission die Verteidigungspolitik. Dazu kündigte sie an wegen Russlands Kriegspolitik und auch die Probleme mit der europäischen Wettbewerbsfähigkeit.
This time, for example, the topic of security triggered by the Russian war in Ukraine, but also the topic of competitiveness has a much more impact on the composition and the design of the political guidelines.
Dass Europas Klimapolitik in Zukunft mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit der Europäer geplant werden soll, das zeigt sich in einer wichtigen Personalie. Die Spanierin Teresa Ribera wird Kommissarin für beides, für Nachhaltigkeit und für Wettbewerbsfähigkeit. Ribera hat sich in ihrem Heimatland Spanien schon entschieden für Umweltschutz eingesetzt. Zum ersten Mal bekommt ein Rechtsaußenpolitiker ein Schlüssel in der Brüsseler Kommission. Der Italiener Raffaele Fitto wird nicht nur für Regionalförderung zuständig sein, er bekommt zusätzlich den Posten eines geschäftsführenden stellvertretenden Kommissionspräsidenten. Fitto gehört der postfaschistischen Partei Fratelli d'Italia von Regierungschefin Meloni an. Den Männerüberhang konnte Ursula von der Leyen noch ein wenig abbauen. In Brüssel heißt es, sie habe dafür wochenlang viele Gespräche mit den Regierungen der Mitgliedsländer geführt. Herausgekommen ist am Ende ein Verhältnis von 60-40 in der Kommission, 60% Männer und 40% Frauen.
Der Verteidigungsminister Boris Pistorius ist heute zu Besuch im Saarland. Er trifft die Ministerpräsidentin, er besucht heute am Mittag auch die Fallschirmjäger der Saarlandbrigade und es gibt noch einen dritten Termin, ein Rundgang durch die KNDS Deutschland Maintenance. Das ist ein saarländisches Rüstungsunternehmen, das seit den 60er Jahren in Freisen sitzt. Manche kennen es vielleicht noch als Industriewerke Saar. Christoph Borgans hat sich die Rüstungsschmiede vorab angeguckt, zusammen mit Geschäftsführer Christoph Kortz.
Wenn man jetzt einfach nur sagt, was hier steht, dann denken die Leute, man ist im Zoo, aber es sind alles keine Tiere.
Nein, sind keine Tiere, sind gepanzerte Rad- und Kettenfahrzeuge. Puma, Marder, Transportpanzer, Fuchs bis hin zu Leopard, Mungo, Dingo, Boxer, Fennec, alle möglichen Fahrzeuge, die es in der Bundeswehr gibt.
Auf dem Hof der KNDS Deutschland Maintenance in Freisen. Hier werden sie repariert, auf- und umgerüstet.
Die Bundeswehr braucht die industrielle Unterstützung von der Masse. Und bestimmte Sachen können sie nur im Werk machen und nicht bei der Bundeswehr.
Also sie kriegen eher die schwereren Fälle.
So kann man das auch sehen.
Die Fahrzeuge kommen aus ganz Deutschland, sagt Geschäftsführer Christoph Kortz. Und auch aus Amerika.
Die Amerikaner üben ja jedes Jahr in Deutschland, schicken Fahrzeuge hierher, müssen dann vorbereitet werden für die Straßenzulassung in Europa und dann dürfen sie hier fahren.
Seit den 60ern gibt es das Werk in Freisen. Viele kennen es noch als Industriewerke Saar. Vor 9 Jahren wurde es von Krauss-Maffei Wegmann übernommen, heute KNDS. Die Belegschaft ist seitdem von 180 auf 700 Mitarbeiter gewachsen.
Ich war vorher in der Werkstatt, also Autowerkstatt. Und dann bin ich hierher gekommen und dann direkt am Fennec. Das ist was anderes, das ist was ganz anderes wie ein Auto, ne?
Vielleicht sagen Sie mal kurz auch für die Leute, die es nicht wissen, was ein Fennec ist.
Gepanzertes Radfahrzeug von der Bundeswehr, Sperrpanzer. Der wird vom älteren Modell aufs neuere Modell umgerüstet. Ich glaube, von Stunden her sind das, glaube ich, so 500.
Für die Arbeit am militärischen Gerät werden die Mitarbeiter intern geschult. Oder sie starten gleich als Azubis. In der Lehrwerkstatt kümmert sich Michael Blasius um alles, was mit Metall zu tun hat.
Alles, was in dem Beruf Metall ist, können wir ausbilden. Unsere Azubis müssen nicht irgendwelche Fremdbetriebe.
Und jetzt gerade, während wir sprechen, sind ganz viele Azubis reingekommen und haben so ein Klischee, auf dem sie das vorstellen, angefangen zu feilen.
Ja, genau. Wobei ich immer auch den Auszubildenden am Anfang sage, sie brauchen keine Angst zu haben. Die müssen hier nicht das erste komplette Jahr nur U-Schiene feilen, wie wir das klassisch kennen. Also wir machen das noch mit den Pfeilen, weil es einfach eine wichtige Grundlage ist für die Ausbildung.
Wichtig aber auch für die Arbeit an Panzern, flexibel bleiben.
Ganz oft sind irgendwelche Hilfswerkzeuge, Sonderwerkzeuge herzustellen. Dann muss der zukünftige Geselle flexibel reagieren können, auch ein bisschen Fantasie mitbringen und Kreativität. Es ist halt hier keine klassische Serienproduktion. Jedes Fahrzeug hat seine Eigenheiten.
Und am Ende dann die Testfahrt. Zum Beispiel beim Fennec.
Und wie fährt er sich so, wenn man es mit dem Auto vergleicht?
Ziemlich ähnlich. Der einzige Unterschied ist, dass man in der Mitte sitzt vorne. Aber sonst, Automatikgetriebe, fährt eigentlich wie ein Auto. Ist ein bisschen breiter, ein bisschen schwerer. Ich glaube, er hat 13, 14 Tonnen. Ist nochmal was anderes wie ein SUV.
Das saarländische Rüstungsunternehmen KNDS, vorgestellt von Christoph Borgans. Das guckt sich heute auch Verteidigungsminister Boris Pistorius an, bei seinem Besuch im Saarland. Zum Wetter. Mal viele Wolken, mal aber auch etwas Sonne und es bleibt wohl trocken heute. Die Höchsttemperaturen 18 Grad in Freisen und 22 Grad in Dillingen. Dazu kann es immer mal auch Böen geben. Morgen früh ist es erstmal neblig, aber später mal bewölkt, mal sonnig und dazu trocken. Und es wird wieder ein Stückchen wärmer als heute, bis 24 Grad morgen. Und am Donnerstag ganz ähnlich ein Mix aus Sonne und Wolken bei bis 23 Grad. Das war die SR Info, Bilanz am Mittag. Ich bin Katrin Aue. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Nach den Regenfällen der vergangenen Tage bleibt die Hochwasserlage in vielen Ländern Mittel- und Osteuropas angespannt. In Österreich stehen große Gebiete im Osten unter Wasser. Für den Standard aus Österreich sollten politische Auswirkungen in einem künftigen Regierungsprogramm zu sehen sein. Egal wie die zukünftige Bundesregierung in Österreich zusammengesetzt sein wird, sie wird kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen setzen müssen, um die Bevölkerung in Zukunft auf solche Ereignisse vorzubereiten und sie davor zu schützen. So wie Österreich mit seinen über 300.000 freiwilligen Feuerwehrleuten ein Vorreiterland in der Bekämpfung von Naturereignissen wie bei diesem Hochwasser ist, so könnte es in der Zukunft auch Vorreiter in der Umsetzung präventiver Maßnahmen sein. Politische Effekte des Hochwasserereignisses vom September 2024 werden sich wohl kaum in den Wahlergebnissen niederschlagen, vielleicht jedoch im künftigen Regierungsprogramm. Die Neue Zürcher Zeitung fragt sich, inwieweit der Klimawandel mitverantwortlich für die Überschwemmungen ist. Noch ist nicht klar, welche Rolle der Klimawandel für das Unwetter gespielt hat. In Zukunft wird man aber immer öfter mit derartig extremen Niederschlägen rechnen müssen. Und ihre maximal mögliche Intensität nimmt zu. Ergo werden in solchen Fällen immer größere Wassermassen immer schneller ins Tal rauschen. Auch aus diesen Gründen ist es so wichtig, die großen Möglichkeiten, welche die heutigen Wetterprognosen bieten, sollten noch effektiver zur Vorbereitung genutzt werden. Zu einem anderen Thema. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wird heute in Straßburg ihre Kommission vorstellen. Überschattet wird dieser Termin von dem überraschenden Rücktritt des EU-Kommissars Breton aus Frankreich. Es war bekannt, dass die Beziehungen zwischen Breton und von der Leyen stürmisch waren, findet Libération aus Frankreich. Der ehemalige französische Finanzminister hatte im Frühjahr offen eine Kampagne gegen die Wiederernennung von der Leyen als Kommissionschefin gestartet, indem er ihr eine zweifelhafte Ethik vorwarf. Aber wenn es sich nur um den Zusammenprall zweier Egos handelte, wäre das nicht dramatisch, denn die Politiker haben uns daran gewöhnt. Viel wichtiger ist der Name des Nachfolgers von Breton, Außenminister Séjourné. Ein enger Vertrauter von Präsident Macron also, der nicht zögerte, Breton zu opfern, um die Kontrolle über die europäischen Angelegenheiten zu behalten. Auch der Corriere della Sera aus Italien glaubt, dass es um die deutsch-französische Zusammenarbeit nicht gut bestellt ist. Es ist niemandem entgangen, dass es in Brüssel zu einer offenen Auseinandersetzung zwischen einem Franzosen und einer Deutschen gekommen ist. Ein weiteres Zeichen für die Schwächung der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Der einzige Regierungschef, der in den letzten Jahren eine Vision für Europa entworfen hat, Macron, scheint so gelähmt, dass er wie auf der Flucht die Kommissare wechseln muss. Bundeskanzler Scholz seinerseits hat noch nie eine Führungsrolle in Europa ausgeübt, vielleicht nicht einmal in Deutschland. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt Michael Hafke.